Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute geht es wieder um die Forschung bei Herzerkrankungen. Und diesmal steht die Herzschwäche im Fokus. Denn in Deutschland leiden fast 4 Millionen Menschen an einer sogenannten Herzinsuffizienz. Überwiegend sind davon ältere Menschen betroffen. Und fast 500.000 Krankenhausaufenthalte pro Jahr, die gehen ebenfalls allein auf diese Erkrankung zurück. Ja, und wer daran erkrankt ist, weiß, der Leidensdruck von den Patienten, der ist aufgrund von Luftnot und geringer körperlicher Belastbarkeit wirklich sehr, sehr hoch. Also Grund genug, einmal näher zu besprechen, woran Forscher aktuell arbeiten, um diese Erkrankung und ihre Folgen künftig besser in den Griff zu bekommen. Und wie in den vorherigen Impulsepisoden zu Forschung mit den Themen Vorhofflimmern und Atherosklerose, spreche ich wieder mit Professor Armin Welz. Und damit hallo, Professor Welz, ich freue mich ganz herzlich, dass Sie mein Gesprächspartner in dieser Folge wieder sind.
Ich begrüße Sie recht herzlich.
Professor Armin Welz war als Herzchirurg lange am Universitätsklinikum Bonn aktiv und heute engagiert er sich als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Stiftung für Herzforschung. Das ist eine Tochterorganisation der Deutschen Herzstiftung, die die patientennahe Herz-Kreislauf-Forschung intensiv fördert. Mein Name ist Ruth Neid, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Welz, die Forschung, die hat gerade in den vergangenen 5 bis 10 Jahren wirklich große Fortschritte in der Behandlung von Patienten mit Herzschwäche gemacht, sodass auch die Lebenserwartung inzwischen trotz der Herzschwäche besser geworden ist. Vielleicht können Sie eingangs noch mal kurz zusammenfassen, was hier Besonderes sich in den letzten Jahren zusammengetragen hat.
Nun, Sie haben recht. Und als Herzmediziner sage ich es nicht so ganz ohne Stolz zugegebenermaßen, dass gerade die Herz-Kreislauf-Medizin, die kardiovaskuläre Medizin, in den letzten 10 bis 20 Jahren erhebliche Fortschritte erzielt hat. Und den kontinuierlich weiteren Fortschritt kann man auch erkennen an der Kurzlebigkeit unserer Behandlungsleitlinien. So hat die ESC, die European Society of Cardiology, also die Europäische Kardiologenvereinigung, erst 2021 eine überarbeitete, komplette Leitlinie zur Behandlung der Herzinsuffizienz herausgegeben. Aufgrund von über 10 neueren wichtigen Studien ist jetzt 2 Jahre später, 23, ein sogenannter Focused Update erfolgt, um diese Leitlinien wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Also innerhalb relativ kurzer Zeiträume.
Und was sind die ganz wichtigen, tollen Errungenschaften, die wirklich nicht nur die Lebensqualität, sondern vor allem wirklich die Lebenszeit der Patienten verbessert haben?
Die werde ich gleich erläutern. Vielleicht lohnt sich ein kurzer Ausflug in die Physiologie, um das dann besser zu verstehen, was in diesen Leitlinien so abgebildet wird. Also ganz banal, wir haben ja Rechts- und Linksherzsystem, also rechtes Herz und linkes Herz, rechts Herzkreislauf, Linksherzkreislauf. Heute sprechen wir hauptsächlich über die Linksherzinsuffizienz. Vielleicht zum Verständnis, das sauerstoffarme Blut kommt über die großen Körpervenen zum rechten Herzen zurück, wird vom rechten Herzen dann durch die Lunge gepumpt, um wieder mit Sauerstoff aufgesättigt zu werden. Nach der Lunge geht es dann sauerstoffreich zum linken Herzen und wird vom linken Herzen wieder in den Körper gepumpt. Als Maß für den Grad der Herzschwäche gilt neben der klinischen Einteilung nach der New York Heart Association, die lassen wir jetzt mal weg, hauptsächlich die Auswurffraktion AF oder in der Terminologie meistens der englische Namen Ejection Fraction EF.
Und das da lohnt ist sich der Anteil des Blutes. Das ist also diese Auswurffraktion ist der Anteil des Blutes quasi, der in der Herzkammer drin ist und der dann anteilmäßig rausgepumpt wird,
weil es komplett leer gepumpt. Genau, das ist der prozentuale Anteil des Füllvolumens, den das Schlagvolumen ausmacht, also die Blutmenge, die das Herz pro Schlag raustreibt. Und das ist wichtig, denn der Normalwert ist so um die 60, sollte über 50 werden. Und das lohnt einmal da, das zu erwähnen, denn Gar nicht selten kommt es vor, dass Patientinnen und Patienten einen Arztbrief lesen. Da steht dann drin, Außeninfarktion 60%. Und es wird so verstanden, dass die Herzleistung nur noch 60% beträgt, obwohl es ja der gesunde Wert ist. Nun, in den Leitlinien unterscheiden wir jetzt die Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion. Kleiner oder gleich 40% spricht man von Herzschwäche mit reduzierter Auswurffraktion. Neu eingeführt wurde Herzinsuffizienz mit milde reduzierter Auswurffraktion. Das wäre dann von 41-49%. Und vorher gab es auch schon die Herzschwäche, Herzinsuffizienz. Das heißt, eine Auswurffraktion von 50 oder größer.
Das ist dann nochmal eine ganz spezielle Form der Herzschwäche.
Genau, meist handelt es sich um eingeschränkte Dehnbarkeit des Herzmuskels, behinderte Füllung der Herzkammer durch verschiedene Erkrankungen. Nun, bereits die 21er Guidelines haben ja festgelegt, dass man unmittelbar und sofort bei Diagnose einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion 4 Medikamentengruppen einsetzen soll, die bekannten Beta-Blocker, Endnafol, Bisoprolol zum Beispiel, Medikamente, die das Angiotensin-Renin-System blocken, die ACE-Hämmer, Angiotensin-Converting-Enzym-Hämmer, Captopril, Enalapril.
Wenn man auch vom Bluthochdruck kennt.
Genau, sind die Prile. Oder Angiotensin-Rezeptor-Blocker, das wären die Sartane, Valsartan wären Beispiel. Gegebenenfalls kombiniert mit dem neuen Neprilysin-Hemmer Sacubitril, Medikament, was weiter sich günstig auf die Gefäße auswirkt, auch den Blutdruck etwas senkt, dann Aldosteron-Gegenspieler. Aldosteron sorgt im Körper für die Rückresorption von Natrium und Wasser aus den Primärhaaren in der Niere, wenn man das Aldosteron hemmt. Dann wird weniger Natrium und Wasser zurückresorbiert. Es kommt zu geringerer Wassereinlagerung. Auch der Blutdruck sinkt etwas. Und neu dazugekommen die sogenannten SGLT2-Hämmer. Auch ein Transporter, der aus den Primärhaaren Kochsalz, Natrium und Glucose. Glucose wird ja komplett beim Gesunden rückresorbiert. Im Urin wird ja keine Glucose ausgeschieden. Gerade das Medikament konnte in der Studie gezeigt werden, dass es den kombinierten Endpunkt, erneute Aufnahme durch Herzschwäche oder Tod durch Herzschwäche, statistisch signifikant beeinflusst. Neu in den Leitlinien ist jetzt, dass man mit einer Klasse 1, Level of Evidence A Empfehlung, die SGLT2-Hämmer auch bei milde eingeschränkter Herzleistung, also Heart Failure with Mild Reduced Ejection Fraction geben kann und dass man diese Medikamentengruppe zusammen mit harntreibenden Medikamenten auch Klasse 1 Level A Empfehlung bei erhaltener Auswurffraktion. Neu hinzugekommen ist, dass bei der reduzierten Auswurffraktion diese Medikamente, wie gesagt, unmittelbar gegeben werden sollen, alle 4, bereits im Krankenhaus. Der Patient soll mit allen 4 entlassen werden und innerhalb von einigen Wochen soll die Enddosis auftitriert sein. Alle diese Medikamente wirken ja nicht herzkraftsteigernd, sondern zielen auf die Herzbelastung ab. Das heißt, sie unterdrücken die pathologisch entgleisten Kompensationsmechanismen, die der Körper ergreift, wenn es zu einer Herzschwäche kommt. Also das ist in den Leitlinien ein sehr straffes Ziel, wenn man so die ärztliche Versorgung ansieht, die Termine beim Facharzt, das kann man sowieso wahrscheinlich vergessen, dass es der Facharzt, der Kardiologe macht, muss es der Hausarzt machen, der kriegt eine Pauschale pro Quartal für jeden Patienten. Also wenn man es dann innerhalb von Wochen auftitrieren soll, muss der Patient ja alle Woche in die Praxis kommen, ist von der Realisierbarkeit dann schwierig. Da kommen wir später drauf noch zu sprechen.
Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de.
Zumindest von den Studien her macht es Sinn, weil es einmal den Patienten also von der Lebensqualität her unterstützt, aber tatsächlich auch lebensverlängernde Effekte gezeigt hat.
Klar, lebensverlängernde Effekte.
In der Praxis, im Alltag ist schwieriger. Und das Besondere ist ja wohl jetzt auch, dass nicht nur eben bei dieser eingeschränkten Pumpfunktion diese Wirkstoffe funktionieren. Die Schwierigkeit war ja oft, dass bei denjenigen Patienten, deren Pumpfunktion eigentlich noch nach diesen Kriterien der Auswurffraktion in Ordnung gewesen wäre, dass man da gar nicht die richtigen Medikamente auch hatte, um ihnen zu helfen, obwohl der Leidensdruck ähnlich hoch war. Und das scheint sich ja jetzt auch ein bisschen zu wandeln.
Da haben eben jetzt diese SGLT2-Hämmer zusammen mit gängigen harntreibenden Medikamenten, Torazimid, Glucocorticoid, Acetamylamid und so weiter, eine Klasse 1 Level A-Empfehlung.
Wie ist denn generell Ihre Einschätzung? Jetzt hat sich ja schon viel getan in den letzten Jahren. Können wir vielleicht sogar in den nächsten 2-3 Jahren durch neue Forschungsergebnisse noch weitere echte Durchbrüche bei der medikamentösen Behandlung der Herzschwäche erwarten?
Es gibt synthetische Oligopeptide, wie wir das nennen, also Eiweißstrukturen, die aus wenigen Aminosäuren zusammengesetzt sind. Und da wird eine untersucht, die einen wichtigen Kanal im Herzmuskel, L-Typ-Calcium-Kanal, wieder stimulierbar macht für gewisse Botenstoffe. Calcium ist ja eine wesentliche Substanz für die Auslösung der Kontraktion, also des Zusammenziehens des Herzmuskels. Jetzt kann man Peptidstrukturen, also Eiweißstrukturen, nicht oral zu sich nehmen, denn sie gehören ja zu unserer Nahrung und werden durch Pankreas- und Dünndarmenzyme in die einzelnen Bausteine, die Peptide, 2 Aminosäurenstrukturen und einzelne Aminosäuren zerlegt. Also die würden sofort wirksam werden, wenn man sie schluckt. Mhm. Es gibt da mal einen anderen spannenden Ansatz. Man kann sie in Nanopartikel verpacken und die Lunge, was bei Rauchen, Ruß, Rasen und so weiter gerade ein Nachteil ist. Die Lunge hat die Fähigkeit, Nanopartikel aufzunehmen und sogar in den Blutstrom zu überführen. Man nimmt natürlich Nanopartikel bestehend aus abbaubaren, nicht toxischen Substanzen. Hier ist Mannitol eine Zuckersubstanz. Und im Tierversuch hat sich gezeigt, dass durch Inhalation eben dieser Oligopeptid Substanz, Verbesserung einer vorher geschädigten Herzleistung erzeugt werden kann. Aber da ist sicher noch ein gewisser Weg, bis es in die Klinik kommt. Aber sicher ein interessanter Ansatz, denn inhalieren kann man zu Hause. Das muss es wesentlich besser, als wenn man es infundiert, intravenös spritzen muss.
Also doppelt spannend. Einmal der Einsatzweg ist neu, weil es das in dieser Form nicht gab, aber auch die Stelle, an der das Medikament dann wirken würde, nämlich über diese Calciumkanäle. Man muss ja doch sagen, ganz rosig am Ende sind die Aussichten nicht. Es gibt Zahlen aus Studien, wonach etwa die Hälfte der Patienten sogar innerhalb von 6 Jahren nach der Diagnosestellung stirbt. Und wo setzt denn hier die Forschung an, um das auch zu ändern?
Also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt, dass man Studienergebnisse in die Real-World-Situation überführt. In die Alltagssituation, wie ich das nennen möchte. Denn der Studienpatient, der ist natürlich kontrolliert, der ist überwacht, der sieht oft eine Ärztin, einen Arzt, der nimmt die Medikamente korrekt und vollständig ein. Ob das im täglichen Leben dann genauso ist, wissen wir nicht. Das heißt, wahrscheinlich ist ein Teil der Ursache zu suchen, dass die Leitlinien nicht auf breiter Basis so umgesetzt werden, wie wir uns das wünschen. Und da sind auch, ich komme am Schluss noch mit Kraft zu sprechen, wenn wir über unser Sonderforschungsprogramm reden, da sind auch, möchte ich mal sagen, sozialmedizinische Forschungen vonnöten, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, wie werden denn die Leitlinienempfehlungen tatsächlich umgesetzt und lässt sich nicht durch eine Verbesserung dieser Compliance im Fachjargon, also dieser korrekten Umsetzung bereits eine Ergebnisverbesserung erzielen. Ja, die ersten Forschungen, die jetzt glauben, ist, dass man Erhebungen macht durch Umfragen, Fragebogen, Aktionen bei Ärzten, bei Patienten, um rauszufinden, wie diese Medikamente genommen werden. Es gibt sogenannte intensivierte Betreuungssysteme, wo Patienten dann regelhaft einbestellt werden, in die Praxis häufiger an Facharzt sehen. Aber alle diese Studien brauchen natürlich am Schluss dann auch den Vergleich. Das heißt, ist Überleben, Krankenhausaufenthalt durch diese Maßnahmen dann auch wirklich verbesserbar. Also das ist gar nicht so einfach durchzuführen, weil es wiederum viel Zeit kostet, letztlich auch Geld und den Willen der Patienten mitzumachen. Aber diese Studien laufen. Wir fördern ja auch eine im Rahmen unseres Sonderforschungsprogramms. Da werden wir dann am Schluss noch draufkommen. Weitere Telemedizin wird ja schon finanziert von den Krankenkassen. Also es gibt jetzt schon Möglichkeiten mit Smart-Systemen über elektrische Impedanz, Wasseransammlungen im Körper, die sich anbahnen, zu detektieren. Man kann Herzfrequenz natürlich sowieso Atemfrequenz überwachen. Also in die Telemedizin, glaube ich, kann man große Hoffnungen wecken und inzwischen ist ja auch
immer noch weiter verfeinert wird. Also das wäre das Prinzip, den Patienten mehr an die Hand zu nehmen, damit er einfach eine stärkere Kontrolle hat, also im positiven Sinne Kontrolle.
Und dann ist ja KI ja jetzt inzwischen in aller Munde, künstliche Intelligenz. Da gibt es auch spannende Ansätze. Eine ist Studie Unisono, heißt die. Da versucht man herauszufinden, ob über Veränderungen der Stimme frühzeitig eine Herzinsuffizienz oder eine sich anbahnende Herzinsuffizienz, Herzschwäche erkennbar ist. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen mirakulös, aber erinnern Sie sich an die Definition der Herzschwäche bei normalem Fülldruck. Das erste ist immer dann der erhöhte Fülldruck, Stauung, Wasseransammlung. Wasseransammlungen in den Stimmlippen könnten durchaus zu Veränderungen der Stimmakustik führen, die natürlich der Mensch jetzt nicht unbedingt hören kann, aber mithilfe künstlicher Intelligenz aufspürbar wären. Studie heißt Unisono, es ist ein Pilotprojekt. Ich persönlich finde es sehr spannend. Da werden tatsächlich herzkranke Patienten mit speziellen Stimmrekordern verfolgt. Da weiß man dann, dem geht schlechter, dem geht's besser, die Stimme ist so, die Stimme ist so. Und damit füttert man entsprechende Computeralgorithmen, die dann zum Lernen in der Lage sind, diese feinen Unterschiede zu detektieren. Also es geht dann immer so, man fängt an, man füttert das System mit den Daten. Das ist die Stimme, jetzt geht es ihm schlechter, jetzt geht es ihm besser, jetzt ist die Stimme so, jetzt ist die Stimme so. Dann prüft man, jetzt geht es ihm schlechter, hör die Stimme, Computer. Also jetzt mal einfach ausgedrückt, es sind immer so Wiederholungsschleifen. Was sagst du dazu? Sagt er, es geht ihm besser, okay, richtig. Gibt sozusagen Computerlob, also wird dann als positiv eingeschaltet und so weiter. Also so banal erklärt, funktioniert KI und da kann man sich schon was erhoffen. Bei EKG-Diagnostik hat man ja schon deutliche Erfolge erzielt. Ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick mirakulös, ob das wird, weiß ich nicht, aber ein spannendes Projekt, was so zeigen soll, in welche Richtungen man gehen kann.
Mhm. Ganz andere Richtung nochmal, aber ich denke ebenfalls genauso spannend ist, wenn es um die Schäden am Herzen geht, die etwa durch zerstörte Zellen nach einem Herzinfarkt und den darauf folgenden Umbauprozessen entstehen. Kommt es zu steifem, narbenartigem Gewebe und das alles führt dann nachher natürlich auch zu dieser Herzschwäche, dass das Herz nicht mehr so ordentlich pumpen kann. Und bislang ist das nicht umzukehren oder kaum umzukehren. Was also an Herzzellen kaputt ist, ist leider kaputt. Und trotzdem, da gibt es doch schon spannende neue Ansätze. Vielleicht können Sie auch darauf nochmal kurz eingehen, was hier genau versucht wird.
Ja, vielleicht eins rausgreifen, was ganz gut in diesen Monat passt. Es wurden ja die Nobelpreise vergeben. Den Nobelpreis für Medizin haben zwei US-Amerikaner erhalten, Victor Ambros und Gary Rachken, und zwar für die Entdeckung der sogenannten Mikro-RNA. Und da gibt's eine große Studie jetzt. HF, Heart Failure Revert heißt die, also Umkehren von Herzinsuffizienz. Man hat eine...
Was ja wirklich was Neues wäre.
Das ist dann tatsächlich brandneu, möchte ich fast sagen. Man hat eine Mikro-RNA entdeckt, Mikro-RNA 132, die werden durchnummeriert, wie sie halt entdeckt werden, die bei herzinsuffizienten Patienten deutlich hochreguliert ist. Pathologisch hochreguliert, und die macht nicht so ganz nette Sachen im Körper. Die blockiert zum Beispiel das Ablesen und die ist wichtig für die Kontraktion des Herzmuskels, für den Erregungsablauf, für das Calcium-Handling wichtiger Eiweißstrukturen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite reguliert sie Botenstoffe hoch, die für Entzündung und mit Entzündung einhergehender Fibrose, also Vernarbung, gutieren. So, eins ist nicht verstanden, aber in Vorstudien hat sich gezeigt, dass es durchaus wirksam ist. Und da läuft jetzt gerade ein Phase-2-Trial. Phase 2 heißt, dass man es bei einer größeren Patientengruppe einsetzt, um die Wirksamkeit zu testen und die richtige Dosis zu finden. Phase 1 ist gelaufen. Phase 1 ist eine Nebenwirkungsuntersuchung. Man testet es an gesunden Probanden auf Nebenwirkungen. Phase 2 Studie läuft jetzt.
Patienten raus aus dem Labor.
Genau. Von Bench to Bedside, wie wir das immer so schön Mieke nennen, von der Laborbank an die Bettkante. Und der Endpunkt ist wieder die linksventrikuläre Asthma-Fraktion, die wir ja erläutert hatten, eingehend. Also davon erwartet man sich, ja, da kann man große Erwartungen reinstecken. Allerdings muss die Mikro-RNA natürlich gespritzt werden. Also die kann man nicht schlucken. Die würde auch durch die entsprechenden Enzyme zerstört werden. Daneben gibt es andere Ansätze. Eins wäre Herzpflaster. Bio-Rad heißt es.
Das ist ja auch ganz spannend. Ja.
Ist spannende Sache. Man kann ja körpereigene Zellen rückprogrammieren zu einer Pluripotenz. Induced Pluripotenz heißt es. Das heißt, man kann Stammzellen generieren in gewissem Maße. Also nicht wie eine Eizelle und die ersten Zellen, die bei der Organentwicklung entstehen, die omnipotent sind, aber pluripotent. Und aus denen kann man dann verschiedene Gewebe erzeugen, auch durch biologische Eingriffe. Man kann Herzmuskelzellen generieren. Diese Herzmuskelzellen kann man vermehren und dann auf die Herzoberfläche aufbringen im Rahmen von Operationen. Herzpflaster. Ein spannender Ansatz, wird aber sicher eine Weile dauern, denn er hat einige Probleme natürlich in sich. Erstens muss man sich sicher sein, dass man, es gibt ja verschiedene Herzmuskelzellen, Vorhofzellen, Kammerzellen, Rechtsherzmuskelzellen, Linksherzmuskelzellen, Herzleitungssystemzellen, dass man die richtigen hat, die auch wirklich kontrahieren. Dann müssen die natürlich dranbleiben und dann müssen die natürlich mit Sauerstoff versorgt werden. Und die Diffusionsstrecke von Sauerstoff ist sehr kurz, deswegen braucht man ja die Kapillaren, die kleinen Blutgefäße. Die hat man natürlich im Herzpflaster erstmal nicht. Also ein spannender Ansatz, wird man mal sehen, was draus wird. Wird aber länger dauern als mit Heart Failure Revert, so nach meiner eigenen Einschätzung jetzt mal.
Ja, vielleicht nochmal zum Abschluss würde ich gerne wissen, wir haben jetzt über ganz viele spannende Projekte gesprochen, vieles, was im Fluss ist, was vielleicht in den nächsten Jahren dann den Patienten mit Herzschwäche hilft. Was ist denn aus Ihrer Sicht trotz all dieser guten Projekte dennoch weiter wichtig in der Erforschung, damit es weiter vorangeht und den Patienten mit Herzschwäche zugutekommen kann?
Ja, vielleicht kann man das am besten an dem Sonderforschungsprogramm der Deutschen Herzstiftung festmachen. Es sind heuer 11 Projekte ausgesucht worden, die so meiner Meinung nach den gesamten notwendigen, das gesamte noch weiter notwendige Forschungsspektrum abdecken und das reicht von grundlagenwissenschaftlichen Untersuchungen, um genauer zu verstehen, wie zum Beispiel eben Amyloidose dann tatsächlich Herzmuskelzellen schädigt, auf molekularer Ebene zu Mikro-RNA oder Messenger-RNA basierten Therapiesystemen, um Herzmuskelschädigung tatsächlich rückgängig zu machen. Eins haben wir ja ausführlich erläutert. Und dann auch eben zur Real-World-Symptomatik. Ein Projekt heißt Versorgung im Herzinsuffizienznetzwerk im Vergleich zur Routineversorgung. Da werden viele tausend Patienten mit eingeschlossen, um herauszufinden, ob diesen Nutzen bringt. Dann auch die Verknüpfung Herzrhythmusstörung zu Herzinsuffizienz wird untersucht. Also breites Panel an Forschungen, die meiner Meinung nach ja ganz gut abbilden, was wir zukünftig oder zum großen Teil, sage ich jetzt mal, abbilden, was wir zukünftig noch brauchen werden.
Und das Ganze wird mit insgesamt 1 Million Euro ja von der Deutschen Herzstiftung unterstützt. Das ist ja auch eigentlich eine ganz, ganz gute Unterstützung, denke ich, für diese Forscher, die ganz unabhängig dann auch an ihren Arbeiten weiterforschen können. Vielen, vielen Dank für das Gespräch auch wieder.
Gerne.
Wirklich umfangreiche Informationen, die Sie geben konnten. Was können wir vielleicht als Impuls mitnehmen aus diesem Gespräch? In der Forschung zum Thema Herzschwäche, da tut sich wohl wirklich richtig viel. Und sei es in der Diagnostik als auch in der Therapie. Und trotzdem sind natürlich weitere Anstrengungen wichtig, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell leider immer noch die häufigste Todesursache in Deutschland sind. Ja, und die Herzschwäche ist darunter nach der koronaren Herzkrankheit und nach den Herzinfarkten die dritthäufigste Ursache. Deshalb ist es gut, dass so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Forschung aktiv sind. Und unter anderem, wie wir es gehört haben, unterstützt von der Deutschen Herzstiftung und der Deutschen Stiftung für Herzforschung. Nähere Informationen übrigens über die vielen verschiedenen geförderten Projekte, die können Sie auf der Website der Deutschen Herzstiftung nachlesen unter www.herzstiftung.de. Für heute sage ich aber, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal beim Impuls-Podcast wieder mit dabei sind.
Recht herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Vielleicht noch am Schluss anhängen. Wir danken natürlich der Herzstiftung und vor allem den Mitgliedern der Herzstiftung. Die Herzstiftung wird getragen von ihren Mitgliedern für alles, was sie für Patienteninformation, aber auch für die Forschung leistet. Recht herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Sollten wir nicht vergessen. Genau. Vielen Dank.